So, wir machen weiter. Wir waren ja beim letzten Mal, was bisher geschah, dass Nightshirt das Spiel von 92 einiges an Diskussionen ausgelöst hat über Brutalität in Computerspielen in Amerika. Eben durch diese hochrealistische Grafik, die die CD-ROM mit sich gebracht hat, dass man jetzt plötzlich Full-Motion-Videos als Spiele verpackt und das waren halt B- bis C-Movies, die dort gedreht wurden. Und eine Szene, die aus heutiger Sicht nun vollkommen harmlos wirkt, doch damals insbesondere von Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben, den Eindruck erweckte, es ging in dem Spiel darum, irgendwie unschuldige Teenager umzubringen. Und das ist was anderes als so ein Slasher-Film, weil es hier der Spieler ja tatsächlich die Handlungsmacht hat. Und es gibt halt keine Altersbeschränkung. Das spielt jedem zur Verfügung und Computerspiele 92 waren Kinderspielzeuge. Die andere Diskussion war Mortal Kombat, das hatte ich Ihnen ja schon gezeigt mit seinen fantastischen Finishing Moves, das sich, wie Sie sehen, auf sehr vielen Systemen verbreitet. Also Arcade, auf DOS, Game Boy sogar hatte ein Mortal Kombat Port, Game Gear, Mega Drive, Sega CD, Sega Master System und selbst die SNES hatte ihren Mortal Kombat. Und diese beiden Spiele wurden dann in einer öffentlichen Senatsanhörung diskutiert. Und es führte einerseits zu dem Versuch, wir müssen Computerspiele verbieten, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Es führte aber dann sehr bald zu einer Videogame Rating Council, also die Altersbeschränkungen für Computerspiele vorsahen, erst von Sega 93 und ab 94 dann das ESRB, Entertainment Software Rating Board, die diese Kürze, die man heute noch sieht, unterbringen, also für Children, Teens, Major, Adults Only. Also dieser subtile Unterschied zwischen 17 und 18, da gibt es dann nochmal was ganz Besonderes. Das haben wir ja auch zwischen 16 und 18. Inzwischen gibt es noch andere PEGIs, sind dann die europäischen Pendants, die im Gegensatz zur USK Ratschläge erteilen. Also die sagen, dieses Spiel sollte man nur ab 17 oder 18 spielen. Die USK sagt ja Verkaufsverbot an Jugendliche unter. Das eine ist natürlich wieder bei solchen Fällen, dass die Etikettierung, die muss dann entsprechend staatlich zertifiziert sein, dass das also auch klar ist, dass was da drauf ist, auch mit den Inhalten übereinstimmt. Das andere ist die Durchsetzung, dass bei Computerspielen bis heute ja bei vielen diese Meinung vorherrscht, ja, wenn das Kind das haben will, dann kaufe ich ihm das und dann spielt es das schon. Dass es also eine Menge Erwachsene gibt oder ältere Brüder, die kein Problem haben, die Grand Theft Autos und Spiele ihrer Wahl ihren jüngeren Brüdern, Schwestern oder Freunden zur Verfügung zu stellen, was häufig dann auch nicht zu den Traumatisierungen führt, die da vermutet werden, aber natürlich nicht die Schuld der Computerspiele ist, wenn diese Kinder dann anfangen, Imitationshandlungen ihres letzten Street Fighter-Sitzungen in dem Grundschulpausenhof auszuüben, dann kann man nicht sagen, es sind die Spiele, die das machen, sondern es sind die Eltern und Erziehungsberechtigten, die gestatten, dass die Jugendlichen und Kinder Zugang zu Medieninhalten haben, die in ihrem Alter nicht angemessen rezipiert werden können. Und das ist so eine Diskussion, die ja bis heute anhält, was machen eigentlich die Spiele und wer ist dafür verantwortlich? Und dann zu sagen, ja, aber wir wissen doch, dass sich niemand dran hält, ist immer noch kein Grund, es den Spielen anzulasten, sondern da muss man halt auf die gesamte Infrastruktur achten, wie diese Spiele in die Spielekonsolen kommen. Dass es dann die Möglichkeit des Online-Downloads gibt, das vereinfacht es nicht, aber Steam reagiert entsprechend und dann müssen Sie halt Ihrem Profil oder Ihrem Land entsprechend, gibt es dann bestimmte Titel gar nicht oder nur zensiert oder ohne Ragdoll-Effekt und nur mit grünem Blut und so. Das passiert dann schon mal. Das beginnt hier Mitte der 90er Jahre. Andere Spiele, die jetzt auf der SNES und dem Mega Drive so als konkurrierenden Systemen beliebt sind, sind alle Arten von Sportspielen. Also John Madden Football beginnt 91, FIFA International Soccer 93, NBA Jam 94. Ich hatte ja in der Vorlesung Sportspiele schon einiges zu diesen Titeln gesagt. Das sind solche System-Seller, die sich hier dann auch jährlich entsprechend wiederholen. Auf dem Dispositiv der Homecomputer gibt es noch den Amiga 500, den Apple Macintosh und den Atari ST. Wir sind jetzt noch in dieser Zeit, wo die Homecomputer die letzten Innovationen hervorbringen. Ab Mitte der 90er verschwinden sie praktisch. Spiele, die hier bekannt sind, wären Prince of Persia von 89. Hier sehen Sie mal eine Animation. Das hat Jens, glaube ich, in seiner Action-Adventure- oder Plattform-Vorlesung ja auch schon entsprechend vorgestellt, also mit dieser sehr flüssigen Animation. Das ist ein Spiel, das hätte auch auf einer Konsole kommen können, aber es wurde halt auf dem Apple entwickelt. Als erstes ist der direkte Vorläufer der ganzen Prince of Persia-Reihe und dann auch der Assassin's Creed-Reihe, die sich aus dieser Franchise entwickelt hat. Aber ich glaube, jetzt gibt's, demnächst kommt wieder ein Prince of Persia-Spiel raus. SimCity als Simulationsspiel, wird Cyrus sich noch zu äußern oder hat es schon, ich glaube, Simulation ist diesen Donnerstag dran, weiß ich aber gar nicht, ist 89 das Unspiel, was kein Vermarkter findet, weil die sagen, das hat ja gar kein Ende, ist ja gar kein Spiel, ist eine Simulation, das wollen Leute nicht, was aber ein Riesenerfolg wird, weil die Spieler, gerade PC-Spieler, es eben doch mögen oder Homecomputerspieler, also die mit der Tastatur und so, es dann doch mögen, also ein komplexes System zu verwalten. Und wird ein Überraschungserfolg, der sich ja dann, bis er von EA totgeritten wurde, dann doch sehr gut verkauft hat. Lemmings 91 ist nicht die Geburt, also aber doch eines der ganz beliebten Spiele, das dann auch auf jeder Plattform erscheint, so ein Puzzlespiel. Sie müssen halt diese Lemminge kontrollieren, die laufen selber und sie können so ein paar Aktivitäten denen zugeben. Sie müssen immer die von A nach B bringen, also von dem Ausgang bis zu dem Portal. Und dann, die einen können buddeln, die anderen können was wegsprengen und wenn sie in die falsche Richtung laufen, dann laufen sie alle ins Feuer, wie Lemminge halt so sind. Und ist so ein Real-Time-Puzzle-Game. Ein anderer Spieler auf Homecomputers Room als 3D-Rennsimulation. Sie sehen hier die Strecke, die man ja schon, also diese Fuji-Strecke, die wir schon bei Pole Position gesehen haben. Das läuft hier jetzt aber mit mit ähnlicher 3D-Grafik. Das ist bei Rennspielen, bietet sich das an, weil man die grafischen Assets ganz gut im Griff halten kann. Oder Sensible World of Soccer von 94, was als Alternative zu dieser FIFA-Franchise galt und ein sehr gutes Fußball-Simulationsspiel war. Bis es dann halt vor allem durch die Konkurrenz nicht mehr weitergeführt wurde. Typische Homecomputerspiele auch im Adventure-Bereich hatten wir ja auch schon Maniac Mansion gesehen, ist jetzt Secret of Monkey Island. Auch das wurde in der Adventure-Vorlesung ja schon erwähnt. Das taucht hier auf 1990 und hat dann bis heute so seinen Ruf als legendäres, bestes Grafik-Adventure ever. Wenn man es heute spielt, das funktioniert nicht mehr so gut wie 1990, da war es ja wirklich eine Enthüllung. Heutzutage sind Grafik-Adventures dann doch schon weiter und die alten Spiele haben so eine gewisse Sprödigkeit. Der Personal Computer in der Zeit hat, wie gesagt, das erste Massive Multiplayer Role-Playing Game von 91 bis 98 hervorgebracht. Neverwinter Nights, was also deswegen auch auf dem Personal Computer läuft, weil der den Anschluss ins Telefonnetz eher hatte. Also das war halt dann das Gerät, was im Büro stand oder im Arbeitszimmer. Da war dann auch häufig die Telefonanschlussdose. Und es gab Akustikkoppler für Homecomputer, aber das war nicht so weit verbreitet. Und im AOL, also America Online Netz, da waren schon mehr Leute, auch wegen der Bulletin Boards, dann gab es da E-Commerce und Online-Banking, sowas konnte man da zum Teil machen. Und ein Nebeneffekt war dann halt auch, dass man so ein Online-Role-Playing-Game hatte. Eine andere Spiele-Franchise, die hier losgeht, das ist nicht die Zeit von SimCity und es ist auch die Zeit von Civilization, also die Aufbauspiele, die in den 80er Jahren begonnen hatten, auch auf den Homecomputern, so Kaiser und Hanse. Das wird auf dem PC fortgeführt mit Civilization von Microprose. Auch das ist eine Franchise, die jetzt demnächst ja in die 6. Iteration geht. Und entsprechend viele Ableger oder Nachfolger hervorgebracht hat, die sich an dem Spielprinzip orientierten, auch die ganze Anno-Reihe, die Siedler-Reihe. Das basiert so ein bisschen auf diesen Simulations- und Aufbauspielen. Und was wir hier eingeführt bekommen, ist der Tech-Tree, also die Entwicklung von einem, dass man sich bestimmte Errungenschaften freischalten kann und sich so durch die Zivilisationsgeschichte durcharbeitet, indem man erstmal braucht man die Schrift, dann kann man Schriftreligionen haben und dann kommt es zum Buchdruck. Das braucht eins, braucht das andere, sodass man sowas wie eine historische Dynamik versucht, in einem Spiel darzustellen. Das wird ja dann auch geliebt von Historikern, wird gerne im Geschichtsunterricht eingesetzt. Und darüber zu reden. Es kommt dann zwar zu so Verwerfungen, dass man mit Bismarck gegen Attila den Hunnen antreten kann, wenn man das will, aber es gibt dann auch Modi, dass man sich historisch einigermaßen korrekt verhält, beziehungsweise die Spieler des Computers versuchen, historische Skripte abzuarbeiten und man sich dann überlegen kann, wie hätte ich eigentlich die Industrialisierung vorangebracht, wenn ich in der Gelegenheit gewesen wäre. Das kann man in solchen Spielen also durchspielen und hat dann auch ein Verständnis hinterher für die Systemdynamik dieser Strukturen. Das ist ja überhaupt kein Actionspiel und auch das Kampfsystem ist in der Regel sehr unterentwickelt. aber es hat was von so einem Brettspiel, ein sehr komplexes Brettspiel, was es ursprünglich auch war. Civilization war mal ein Brettspiel, dann wurde es eine Computeradaption und jetzt gibt es eine Brettspieladaption des Computerspiels. Also so eine Intermedialität und daher kommt das auch aus diesen Konfliktsimulationen, die hier noch viel komplexer sein können, als das ein Brettspiel jemals sein kann, weil der Computer sich um die Einhaltung der ganzen Regeln bemüht. 92 beginnt langsam, jetzt kommen wir in diese Zeit, das wird in der nächsten Vorlesung noch deutlicher, der Umstieg auf 3D. Die Grafikkarten sind jetzt soweit, dass man so 3D-Ansätze berechnen kann. Hier sieht man so leicht texturierte, es ist, also in dem Fall bei Alone in the Dark, muss man sagen, sind es vorberechnete Hintergründe, die sind statisch. Und sie bewegen darin aber so eine polygonbasierte Figur. Und diese hat halt keine Texturen, sondern einfach Flat Shading. Es entsteht aber der Eindruck, dass sie sich in dieser 3D-Welt bewegen. Und sie haben dadurch, dass diese Hintergründe statisch sind, eine Kontrolle über die Kamera. Also sie können eine Kameraperspektive wählen, wie sie wollen, weil es ja tatsächlich nur Bilder sind, die der Benutzer auch nicht beeinflussen kann. Und das ist so ein Spiel, sie kommen in dieses Haus, also sie kriegen den Brief, sie sind Erbe, sie gehen da rein und dann gibt es irgendwelche Monster, die sie verfolgen. Es ist der Vorläufer der Survival Horror Games, weil sie in einem offenen Kampf immer verlieren, sie müssen sich immer verstecken, Fallen legen, ausweichen, irgendwie versuchen, die Bedrohungen auszuschalten, ohne dass sie erwischt werden. Und es funktioniert sehr gut, das wird ein typisches Merkmal von Survival Horror Games werden, dass sie die Kameraposition festlegen, sodass sie diese typischen Horrorelemente, so man sieht nicht hinter die Ecke, man sieht es von oben oder ich bin zu dicht am Rand und weiß nicht, was daneben kommt. Das, was Horrorfilme so auszeichnet, dass sie dann einen Jumpscare einbauen können, das ist in so einem Setting natürlich möglich. Das ist ein Vorläufer der Resident Evil-Reihe, die dann Mitte der 90er Jahre das Survival-Horror-Spiel genremäßig begründen wird. Aber auch hier, wenn man ein bisschen zurückguckt, findet man halt die Vorläufer bei Alone in the Dark. Und natürlich, es ist die Geburt der 3D-Action-Shooter, der First-Person-Shooter. Und wie Sie ja jetzt wissen, überhaupt nicht die Geburt. Das können wir zurückführen bis aufs Jahr 74, wo dann Maze War oder Panther als Panzersimulation ja schon einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt hat, nämlich aus ihrer Perspektive sie in Situationen zu führen, in denen man Gegner aus dem Feld räumen muss. Dann gab es eben in den 80er Jahren ja auch so ein paar Ansätze, aber id Soft schafft es dann 92 mit Wolfenstein 3D und dann 93 mit Doom entsprechende Genre-Grundlagen zu schaffen, wo man auch wirklich sagen kann, bis heute, die haben das Genre begründet, weil es jetzt viele Menschen zum ersten Mal kennengelernt haben und das Spiel sehr flüssig läuft. Also das Gameplay war gut und die Verbreitung war dann entsprechend. So, hier sehen Sie 92 id Soft, sie kämpfen ja gegen Nazis in so einer Nazi-Burg. Im Grund war, dass es in Deutschland überhaupt nicht veröffentlicht werden durfte und natürlich wegen der hohen Gewalt, also wegen der verfassungsfeindlichen Symbole, das war das Problem. Also dieses Spiel verfolgt uns bis heute, weil es 98 dazu führte, Wolfenstein 3D wurde in so einem Nazi-Bulletinboard im Thule-Netz angeboten zum Download. Das führte dann zu einem Gerichtsurteil, was sagt, Spiele, die Hakenkreuze darstellen, sind grundsätzlich nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Kunst ist es auch nicht, das wird noch nicht mehr diskutiert. Computerspiele und Hakenkreuze, das geht nicht. Das ist ein Urteil von 98. Das wird bis heute herangezogen als zur Selbstzensur, wenn sie dann Wolfenstein New Order oder es gibt ja gerade wieder so eins, Luftkriegsspiel, also wo es irgendwie um Hakenkreuze geht, The Stick of Truth und Deutschland, dass Publisher schon gar nicht mehr das Risiko eingehen zu sagen, wir testen mal, ob wir wie die Kinofilme irgendwie den Kunstvorbehalt bekommen können. Es wird einfach geschnitten oder die Assets werden ausgetauscht oder das Spiel wird zurückgerufen, weil man vergessen hat, ein Asset auszutauschen. All das verdanken wir diesem Spiel bzw. der deutschen Rechtsprechung, die 98 Computerspiel und Kunst noch nicht in einem Satz formulieren konnten, sodass es bis heute kein Gegenurteil gibt, was Publishern hilft. Und die riskieren einfach nicht, ein Spiel, was sie 2 Jahre entwickeln, dann für die nächsten 5 Jahre in den deutschen Instanzensystem zu halten, bis es dann irgendwie 5 Jahre später ist, ja okay, ihr hättet es veröffentlichen dürfen, aber bis dahin konnte man es eben nicht veröffentlichen. Und mal schauen, wie lange uns das noch begleitet, dieses Problem. Eine andere Möglichkeit, die Sie aber sehen, ist von Wisdom Tree, ein illegaler Mod, indem sie einfach alle Sprites austauschen. Super Noah's Ark, auch auf der SNES lief das dann, also so wie Wolfenstein 3D auf der SNES auch portiert wurde, lief dann Super Noah's Ark, wo sie Noah sind, der hungrige Tiere in seiner Arche füttern muss. Und anstatt so ein Nazi greift ja so ein Schaf an und das schießen sie ja nicht ab, sondern sie schießen mit einer Schleuder Bären in diesen Mund und wenn sie es getroffen haben, dann schläft das Schaf friedlich. Und der Obernazi ist dann Ziege. Also es hat sich ja nichts verändert, sie haben nur die Grafik ausgetauscht. Das Gameplay bleibt unverändert und wurde von einem Spiel ab 18, also in Amerika ja nicht, da gab es ja das Rager Board noch gar nicht, aber wurde es plötzlich ein Spiel ab 0, weil es so süß ist, dass die Kinder da mit Steinschleudern, mit Bärenschleudern Schafe füttern. Das wiederum stellt die Frage, wo liegt eigentlich die Medialität von Spielen? Liegt es nur in der grafischen Darstellung oder in der Spielmechanik? Also sie lernen zielen, sie lernen mit ihrer Munition umzugehen und das kann man halt mit Bären oder mit Kugeln machen. Aber geht es nicht um den Akt, was sie hier ausführen, also um das, was die Spieler tun? Oder geht es wirklich nur um die grafische Repräsentation der Spielerhandlung? Und wenn sie auf Ziegen Nüsse werfen, ist es gut. Und wenn sie auf Nazis Blei schießen, dann ist es schlecht. Und jugendverderbend. Das ist bis heute ungeklärt, dass man Spiele entschärft, also Spiele, die indiziert werden, entschärft man, indem man halt die grafische Repräsentation der Treffer, kein Blut mehr, keine Ragdolls, also die Physik wird reduziert oder wir ändern irgendwelche Sprites, kommt man von einer 18er Rating oder sogar eine Indizierung auf eine 16er Rating. Und wenn sie es noch cleverer machen wie Nintendo, dann kriegen sie sogar eine Nullerrate, weil sie irgendwelche Mies mit so Plastikschwertern aufeinander einhauen lassen, die dann einfach nur umfallen. Das ist, oder hier Splatoon ist ja so ein richtiger Shooter ab 12. Also im Zweifel sind gar nicht die Shooter das Problem, sondern nur die Visualisierung. Und da, weil man davon ausgeht, wir haben es mit so etwas wie einem interaktiven Film zu tun. Und jugendliche Spieler kommen nicht damit klar, dass sie auf eine Waffe drücken. Aber die kommen damit klar, dass sie mit einem Objekt auf dem Bildschirm zielen und abdrücken. Nur wenn sie halt Farbbeutel werfen, ist es gut, wenn sie Pistolen schießen, ist es nicht gut. Imitation und so. Also es bleibt unklar, was das mit Spielern und Kindern macht und ob das gewalttätiger ist, wenn man es gewalttätiger sieht, als nicht, weiß man nicht. Ein ganz ähnliches Bild sehen Sie aber hier, 93 Doom, als wirklich technisches Meisterwerk mit den Möglichkeiten der damaligen Zeit. Sie sehen noch das Sprite-Scaling, ich habe das, glaube ich, in der Grafikvorlesung dieses Bild auch schon mal gezeigt. Die Monster werden aus skalierten Sprites dargestellt. Der Hintergrund wird ziemlich clever berechnet auf Grundlage einer 2D-Map. Doom ist eigentlich ein 2D-Spiel. Also Sie können auch keine Treppen übereinander bauen, sodass es unten drunter was gibt. Es gibt sowas wie Treppen, aber es ist alles clever, nur es wird clever so getan, als ob. Das erklärt auch diesen merkwürdigen Aufbau der Map und Sie können sich eine Karte anschauen bei Doom. Es gibt eine Karte des Levels. Moderne Shooter haben das nicht mehr, weil sie eben auf mehreren Ebenen arbeiten. Also da gibt es dann eher so eine grobe Übersichtskarte, aber Doom hat noch recht verwinkelte Korridore. Und das kommt dann raus und damit löst es den Boom der Netzwerkspiele aus. Also dass sie, es gab viele Unis, die halt Doom Instance lief auch überall drauf. Man kann Doom, gibt so einen Test, will it run Doom. Inzwischen kann man es auf dem Bankautomaten, kann man Doom ausführen. Haben sie alle schon gemacht, weil es so einfach portiert werden kann. So, und da gab es dann auch, also die große Kontroverse ist natürlich, also gewalttätiger ging es gar nicht und brutal und dann auch Heavy-Metal-Musik im Hintergrund oder Hard-Rock. Das stand schon in den 90er Jahren unter großer Kritik und das kippte dann Ende der 90er mit dieser Killerspiel-Debatte, die aber alle auf Doom geguckt haben. Das Spiel war ja auch beschlagnahmt. In Deutschland durfte es nicht mal benannt werden, bis 2013, dann nach 20 Jahren, dieses Verbot aufgehoben wurde, oder was beschlagnahmt, vielleicht nur indiziert. Aber auf jeden Fall durfte es noch nicht mal in Presseerzeugnissen genannt werden, sodass dann alle nur von dem Spiel gesprochen haben, weil jeder es gespielt hat, jeder wusste es, jeder schätzte es, der irgendwie was mit Shootern anfangen kann. Und tatsächlich erst seit 3 Jahren, ist glaube ich ab 16 jetzt freigegeben, weil man sich darauf geeinigt hat, dass die Spiele inzwischen dann doch alle ein bisschen härter sind, sodass man dieses Spiel gar nicht mehr so als gefährlich einstuft. So, ein anderes Dispositivspiel für PCs sind die Real-Time Strategies, die ein bisschen anders laufen als die Aufbauspiele. Also Warcraft von 94 ist nicht das erste seiner Art, aber wird dann genrebildend sein und dann über StarCraft und später World of Warcraft, was aber nur die Welt aufgreift und gar nicht das Spielprinzip, so eine Zeit lang das Real-Time-Strategy-Paradigma sein. Also die sollten alle so sein wie Warcraft und inzwischen muss man sagen, es gibt auch nicht mehr viel Neuerung in diesem Genre. Im E-Sport geht es zurück. Also unser StarCraft-Team hat sich, glaube ich, auch aufgelöst. Es gibt gar nicht mehr so viele, außer vielleicht Koreaner, die Real-Time-Strategy-Spiele auf so hohem Niveau spielen. Und Warcraft wäre so der Beginn dieser Reihe, die dann in den 90er Jahren ist das Genre. RTS wird dann über Command & Conquer vor allem das PC-Spiel, also Shooter und Real-Time-Strategy sind die beiden definierenden Computerspiel-Genres in den 90ern für PCs. Gut, dann beende ich diesen Block bis 93 hier und die Aufnahme auch und mache gleich weiter.